So, hallo zusammen. Wir haben jetzt noch die Termine in dieser Woche und in der nächsten und dann ist das Semester ja schon rum und in der Folgewoche ist dann die Klausur. In der nächsten Woche werden wir einen der beiden, vermutlich den Donnerstagstermin, dafür nutzen, dass Sie nochmal fragenlos werden können. Da wird dann Manuel Holz auch mitkommen, sodass Sie Fragen zu Übungen und zur Klausur, zur Klausur natürlich auch, aber zur Vorlesung stellen können. Bereiten Sie sich darauf bitte vor. Sie sind ja ohnehin schon intensiv in der Klausurvorbereitung, wie ich sicher bin. Und wenn Sie diese Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen, dann haben Sie sie halt ungenutzt verstreichen lassen. Ich kann da wenig vorbereiten für diesen letzten Diskussionstermin. Okay, so viel dazu. Dann waren wir gerade stehen geblieben letzte Woche mitten in diesem extrem spannenden Kapitel über transaktionsorientierte Verarbeitung. Das ist deswegen so spannend, weil es eigentlich überhaupt nicht datenbanksystemspezifisch ist. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, das ist die Contribution aus dem Datenbanksystembereich zur Informatik überhaupt, dass dieses Transaktionskonzept da entwickelt wurde. Ich sehe das natürlich als Datenbanker ein bisschen differenzierter, aber es war zumindest ein wesentlicher Beitrag. Man findet das auch in vielen anderen Systemkomponenten, ob es um irgendwelche Warteschlangenverwaltung geht, E-Mail-Systeme, Dateisysteme von Betriebssystemen und so weiter. Viele dieser Komponenten arbeiten heute mit Techniken, die aus diesem Bereich stammen. Wir hatten gesehen, worum geht es bei Transaktionen, diese ACID-Eigenschaften. Wir hatten uns dann angeschaut, beziehungsweise Sie hatten sich angeschaut in der Aufzeichnung. Es kann da Probleme geben, wenn viele Transaktionen gleichzeitig auf gemeinsamem Datenbestand arbeiten. Und dann haben wir uns begonnen, mit der ersten Systemkomponente, der Concurrency Control, zu beschäftigen, die sich diesen Problemen widmet. Und wir hatten am Donnerstag gesehen, es gibt eigentlich ein ganz einfaches Verfahren, wie man das Ziel Serialisierbarkeit, dessen Überprüfung anhand eines gegebenen Schedules wir uns auch angeschaut haben mit diesem Präzedenzgraphen und Zyklentest, wie man mit Hilfe dieses Sperrprotokolls, beziehungsweise hier steht es noch, des Zweiphasen-Sperrprotokolls, eigentlich ganz einfach Serialisierbarkeit sicherstellen kann. Den Satz zwei Folien weiter hatten wir ganz am Ende am Donnerstag schon angeschaut, wir blättern gleich nochmal drüber. Der nämlich sagt, wenn sich alle Transaktionen an dieses Zweiphasen-Sperrprotokoll halten, dann haben wir immer garantiert serialisierbare Schedules. Und das Zweiphasen-Sperrprotokoll, nochmal ganz einfach, ist das Sperrprotokoll, das Allgemeine. Also bevor wir zugreifen, fordern wir eine Sperre an und nur wenn die gewährt wird, dürfen wir zugreifen und irgendwann hinterher geben wir die Sperre wieder frei. Das ist schon alles. Für das allgemeine Sperrprotokoll und das Zwei-Phasen-Sperrprotokoll führt einfach nur eine weitere Bedingung hinzu, nämlich wenn ich mal eine Sperre freigegeben habe, dann darf ich keine mehr anfordern. Deswegen zerfällt eine Transaktion dann in so eine Wachstums- und eine Schrumpfungsphase, wie wir es hier unten sehen. Also während der Wachstumsphase kann die Transaktion arbeiten, Sperren anfordern, auf Objekte zugreifen und so weiter, immer mehr Sperren anfordern. Wenn sie mal eine freigegeben hat, also einmal einen Schritt nach unten gegangen ist in dieser Kurve oder in dieser Treppenfunktion, die es eigentlich sein müsste, dann darf sie keine weiteren mehr anfordern. Wir sehen gleich noch, es gibt verschiedene Varianten von diesem zweiphasigen Sperrprotokoll. Eine Frage, die Sie sich eigentlich jetzt schon stellen können und müssen, die dann auch auf eine dieser Varianten führt, ist, wie soll eigentlich das System, und die Sperren fordern ja nicht Sie als Programmierer von SQL-Anwendungen an, sondern die fordert ja das Datenbanksystem für die Transaktionen an. Wie soll eigentlich ein System automatisch feststellen, zu welchem Zeitpunkt ich die erste Sperre freigeben darf, weil ich sicher bin, hinterher muss ich keine mehr anfordern. Ja, wir hatten ja gesagt, der Scheduler, und zu dem gehört im weiteren Sinne dann auch diese Sperrverwaltungskomponente, der Log Manager. Der bekommt dynamisch von oben vom Transaktionsprogramm ein SQL-Statement nach dem anderen reingesteckt, übersetzt es irgendwie, generiert die Zugriffsoperationen, generiert auch die Sperranforderungen, Freigaben und was auch immer sonst noch notwendig sein mag. Wird jedenfalls alles dynamisch zur Laufzeit vom System erzeugt. Und jetzt ist die Frage, wann soll und darf dieser Sperrverwalter oder der Scheduler zum ersten Mal eine Sperre freigeben, wenn irgendein SQL-Statement gerade ausgeführt wird. Das System kann ja nie wissen, das Programm oben drüber mit seiner Ablauflogik, ist das jetzt fertig? Ist das, was ich gerade sehe, das letzte SQL-Statement von diesem Programm oder kommt danach noch eins? Wenn danach noch eins kommt, dann wird vermutlich oder sehr häufig dieses nächste SQL-Statement auf irgendwelche Daten zugreifen, die bislang noch nicht zugegriffen wurden. Also muss ich dazu neue Sperren anfordern. Wenn ich permanent bei jedem SQL-Statement damit rechnen muss, dass noch weitere SQL-Statements und damit Notwendigkeiten für Sperranforderungen entstehen, dann kann ich eigentlich nie einer freigeben, eine Sperre. Und das führt dazu, dass, ich blätter mal weiter, dass das Bild typischerweise so aussehen wird. Ja, das Programm startet, die Transaktion startet mit dem ersten SQL-Statement, dann werden irgendwelche Sperren angefordert, Zugriffsoperationen ausgeführt und so weiter und so weiter. Irgendwann kommt halt kein SQL-Statement mehr, solange bis das Programm irgendwann Commit Work aufruft, also dem Datenbanksystem sagt, und jetzt bin ich fertig. Und das ist der früheste Zeitpunkt, wo in diesem dynamischen Entstehen der Transaktion das Datenbanksystem eigentlich hergehen kann und Sperren freigeben, weil jetzt nach diesem Commit Work Aufruf kommt garantiert kein SQL-Statement mehr, jedenfalls keines, was noch zur gleichen Transaktion gehört, weil das ist ja der Aufruf, die Transaktion zu beenden. Das nennt man dann auch striktes oder strenges, starkes Zwei-Phasen-Sperrprotokoll. Da gibt es in der Literatur mindestens diese zwei Varianten. Also zunächst mal heißt das, wir halten alle Sperren bis zum Ende der Transaktion und geben sie erst dann frei. Das ist in vielerlei Hinsicht, wie ich gerade versucht habe auszuführen, die einzige praktikable Lösung überhaupt, ja, weil diese Sperren automatisch angefordert werden und man nie sicher sein kann, wann man das Ende erreicht hat. Striktes und strenges Zwei-Phasen-Sperrprotokoll wird dann manchmal, je nachdem wie detailliert die Darstellung ist, noch unterschieden, ob man nur Schreibsperren bis zum Ende der Transaktion hält oder auch Lesesperren. Also wir hatten ja gesagt, ganz oft werden diese zwei Arten von Sperren, Lese- und Schreibsperren, unterschieden. Und dann ist das eine eben das, was nur die Schreibsperren bis zum Ende der Transaktion hält. Nach der Vorbemerkung müsste man sagen, ja, aber auch bei den rein lesenden Zugriffen weiß ich ja nicht, muss ich da noch später weitere Sperren anfordern oder nicht. Ergibt sich also dieses Problem trotzdem. Und das andere ist eben das, was alle, egal ob Lese- oder Schreibsperren, bis zum Ende der Transaktion hält. Diese Variante hat noch einen Vorteil, deswegen wird es auch oft mindestens für die Schreibzugriffe gefordert, weil sie nämlich sogenannte Cascading Rollbacks, wir kommen gleich drauf, verhindert. Also das wäre das allgemeine, jetzt nicht das allgemeine Sperrprotokoll, sondern das allgemeine Zwei-Phasen-Sperrprotokoll, das strenge oder strikte Zwei-Phasen-Sperrprotokoll. Es gibt auch noch eine Variante, die nennt sich Pre-Claiming. Da fordert die Transaktion alle Sperren auf einmal am Anfang der Transaktion an. Auch das hat in den meisten Fällen aus praktischen Gründen, kann das aus praktischen Gründen gar nicht angewandt werden, weil wie soll das System am Anfang bereits wissen, auf welche Daten ein Transaktionsprogramm überhaupt zugreifen will? Das weiß das Programm selber typischerweise auch nicht. Ja, welche Datensätze, von welchem Konto auf welches andere wird jetzt irgendwas überwiesen und so weiter. Also auch das ist in praktischer Hinsicht nur von eingeschränkter Relevanz, sagen wir mal so, weil man nur in Ausnahmefällen das vorab überhaupt wissen kann. Naja, und das ist dann die Kombination von beidem. Wir fordern alle Sperren auf einmal an und wir halten sie bis zum Ende. Das bis zum Ende halten, wie gesagt, ist aus praktischen Überlegungen oftmals die einzige Möglichkeit. Das hier ist in praktischer Hinsicht vielfach gar nicht möglich. Hat aber auch einen spezifischen Vorteil, weil dadurch die sogenannten Deadlocks verhindert werden. Aber jetzt gehen wir nochmal, so weit zurück müssen wir nicht, das auch nicht, da steckt nichts Neues mehr drin. Das ist die Folie, die wir am Ende letzten Donnerstag bereits gesehen haben, mit dem Satz oben, Zwei-Phase-Sperrprotokoll garantiert Serialisierbarkeit. Also immer dann, wenn sich alle Transaktionen dran halten natürlich, aber das macht ja, wie gesagt, das System für die Transaktionen. Insofern ist das relativ einfach. Wir hatten gesehen, da gibt es diese sogenannten Peak Points, also der Zeitpunkt, zu dem eine Transaktion alle Sperren, die sie überhaupt jemals anfordert, hat und danach keine mehr anfordert, sondern nur noch freigibt. Wenn wir in einem solchen Zwei-Phasen-Schedule, also einem Schedule, der diesem Protokoll genügt, die Transaktionen nach Erreichen ihres Peak Points ordnen, dann ist das auch gerade eine oder die äquivalente serielle Reihenfolge. Aus praktischen Überlegungen habe ich jetzt schon betont, wird typischerweise dieses strikte oder strenge Zwei-Phasen-Sperrprotokoll angewandt und hier steht, verhindert diesen Cascading Rollback. Das Bild haben wir schon gesehen. Zunächst, bevor wir auf diesen Cascading Rollback kommen, das andere Problem, warum es sinnvoll sein könnte, alle Sperren auf einmal am Anfang anzufordern, weil man damit diese Deadlocks verhindert. Was ist ein Deadlock? Haben Sie es schon mal gehört im anderen Kontext? Wer hat es schon mal gehört? Dann hätte ich fragen sollen, wer es noch nicht gehört hat, egal. Deadlocks sind ein Phänomen, ein Problem, das immer dann auftauchen kann, wenn mehrere Prozesse, Transaktionen, wie auch immer, im Betriebssystemkontext spricht man dann von Prozessen, da ist das auch ein beliebtes Thema, Deadlocks und ihre Behandlung. Also wenn mehrere Akteure, sage ich jetzt mal neutral, auf gemeinsam benutzte Ressourcen zugreifen und das nicht in so einem geteilten Modus, sondern zumindest teilweise in einem exklusiven Modus. Also ein Prozess will drucken und dann kann ein anderer Prozess nicht gleichzeitig auch drucken, sonst kommt ja Buchstabensalat auf dem Papier raus. Oder eben hier, wie wir schon gesehen haben, mit Lost-Update-Problematik und so weiter, es dürfen nicht zwei Transaktionen gleichzeitig auf ein Objekt zugreifen, wenn mindestens eine von beiden ändernd zugreifen will. Deswegen hatten wir bei dieser Sorte von Lösungsstrategien, die wir hier betrachtet haben, nämlich Sperrprotokolle gesagt, da müssen die eben Sperren anfordern. Und hier ist ein zeitlicher Ablauf, die Zeit soll wieder von oben nach unten verlaufen zwischen diesen zwei Transaktionen. Die eine fordert eine, in diesem Fall exklusive Sperre auf dem Objekt A an, kriegt sie gewährt, weil keine andere Transaktion zu diesem Zeitpunkt aktiv ist und damit auch keine Sperre hält. Dann kommt eine zweite Transaktion, fordert zu einem späteren Zeitpunkt eine ebenfalls exklusive Sperre auf dem Objekt B an, wird auch gewährt, weil die einzige Sperre der Transaktion 1 auf dem Objekt A damit ja nicht im Konflikt steht. Und jetzt kommt die Transaktion 1 und sagt, jetzt will ich auch noch auf das Objekt B zugreifen, fordert eine Sperre an, wieder exklusiv für das Objekt B und die Klammer soll andeuten, die Sperre kann aber zu diesem Zeitpunkt nicht gewährt werden. Klar, weil die Transaktion 2 ja diese Sperre hält und die Sperren nicht kompatibel sind. Also wird diese Transaktion 1 schlafen gelegt und wartet. Mindestens so lange, bis die Transaktion 2 die Sperre auf dem Objekt B freigibt. Die Transaktion 2 kann aber noch arbeiten, sie hat ja diese Sperre. Irgendwann später, zu diesem Zeitpunkt, sagt sie, okay, jetzt will ich auch noch auf das Objekt A zugreifen, fordert eine exklusive Sperre an, die ebenfalls nicht gewährt werden kann, weil die Transaktion 1 sie erhält auf diesem Objekt. Also wird auch die schlafen gelegt, die Transaktion 2, und zwar mindestens bis zu dem Zeitpunkt, wo die Transaktion 1 die Sperre aufs Objekt A freigibt. Und fortan schlafen sie bis in alle Ewigkeit oder bis das System das nächste Mal abstürzt oder was auch immer, weil sie ja in so einer zyklischen Wartesituation sich verklemmt haben. Ja, Deadlocks heißen auf Deutsch auch Verklemmungen manchmal. Also Transaktion 1 wartet auf Transaktion 2, Transaktion 2 wartet auf Transaktion 1 und das tun sie wechselseitig und keine von beiden ist bereit, die Sperre, die den anderen schlafen legt, freizugeben. Ja, vielleicht wären die bereit, sie dürfen aber gar nicht, weil sie ja sich an das Zwei-Phasen-Sperrprotokoll halten müssen und da zählt nicht die Anforderung der Sperre, sondern die Gewährung der Sperre ist der Zeitpunkt, der da betrachtet wird in diesem Verlauf. Das heißt, die Transaktion 1 kann die Sperre auf dem Objekt A noch gar nicht freigeben, frühestens wenn diese Sperre gewährt wurde und analog für die andere Transaktion. Das heißt, das ist eine Situation, die sich ohne weiteres Zutun überhaupt nie mehr auflösen wird. Hier ist das Gleiche nochmal mit 3 Transaktionen und 3 Objekten dargestellt. Transaktionen sind die Quadrate 1, 2, 3. Die Objekte sind hier in diesen Kreisen V, W und X. Und diese dicken Pfeile hier sollen andeuten, die Transaktion 1 hat im Moment, hält eine exklusive, nehmen wir an, Sperre auf dem Objekt V. Und die Transaktion 2 auf dem Objekt W und die Transaktion 3 auf dem Objekt X, noch ist alles in Ordnung. Jetzt kommt die Transaktion 1 und fordert eine Sperre an für das Objekt W, die nicht gewährt werden kann, deswegen ist der Pfeil gestrichelt. Die Transaktion 1 wartet also, und zwar darauf, dass die Transaktion 2 die Sperre auf dem Objekt W freigibt. Wir können also in einem zweiten Graphen, wenn wir wollen, hier unten ist es dargestellt, dessen Knoten jetzt wieder die Transaktionen sind, einen Pfeil einzeichnen, eine gerichtete Kante von der Transaktion 1 zur Transaktion 2, weil die Transaktion 1 auf die Freigabe irgendeiner Sperre durch die Transaktion 2 wartet. Naja, und jetzt können Sie schon abschätzen, wie das Spiel weitergeht. Transaktion 2 fordert eine Sperre zum Beispiel auf das Objekt X, die ebenfalls nicht gewährt werden kann, weil die Transaktion 3 die hält, gibt eine weitere Kante hier unten in diesem Wait-For-Graphen. Transaktion 2 wartet jetzt ihrerseits auf die Transaktion 3 und es kommt, wie es in diesem Beispiel kommen muss. Jetzt schließlich die Transaktion 3 ist die einzige, die nicht mehr wartet oder noch nicht wartet. Sie fordert jetzt eine Sperre auf dem Objekt V an und dann haben wir den Salat. Jetzt gibt es hier unten noch eine Kante von der Transaktion 3 zur Transaktion 1. Zyklische Wartesituation, Deadlock. Sie warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn das niemand bemerkt und entweder vorher verhindert oder jetzt, wo diese Situation eingetreten ist, die Situation auflöst. Beides ist prinzipiell vorstellbar. Entweder wir verhindern sowas von vornherein. Dafür gibt es verschiedene Strategien. Eine lautet, alle Transaktionen fordern alle Sperren auf einmal am Anfang an. Ja, dann kommt irgendeine Transaktion zuerst, kriegt ihre 2 Sperren gewährt und dann kommt irgendeine andere Transaktion als zweites und kriegt nicht mehr alle Sperren gewährt, weil ja mindestens ein Objekt, das sie zugreifen will, schon gesperrt ist. Und dann wird diese zweite Transaktion warten, dann kann die dritte kommen, muss auch warten, die erste kommt aber zum Ende, die wartet nämlich nicht. Und wenn die zu Ende kommt, dann kann irgendeine nächste ins System rein und dann die dritte und dann sind sie alle durchgekommen. Also Pre-Claiming, Anfordern aller Sperren auf einmal und damit mehr oder weniger am Anfang der Transaktion verhindert Deadlocks. Ist nur eine Variante, wie man Deadlocks verhindern kann. Zweite Variante, wir lassen sie halt laufen und dann leben wir damit, dass so eine Situation entstehen kann. Dann müssen wir das feststellen. Auch dafür gibt es viele Möglichkeiten. Man kann tatsächlich diesen Graphen pflegen und dann immer, wenn wir eine neue Kante einzeichnen, prüfen, ob jetzt ein Zyklus entstanden ist. Und dann lassen wir diese Transaktion gar nicht warten, sondern brechen sie ab. Und dann haben wir keinen Zyklus. Oder wir prüfen hin und wieder diesen Graphen. Und wenn dann ein Zyklus drin ist, dann schießen wir dann in dem Moment eine der Transaktionen ab. Oder wir sagen, alle Transaktionen dürfen die Objekte nur in irgendeiner aufstehenden, steigenden Reihenfolge zugreifen. Reihenfolge von, was weiß ich, Objektidentifiern oder Seitennummern oder was auch immer. Auch dann kann kein Zyklus entstehen, wenn sich alle an diese Reihenfolge halten. Dann sind wir wieder beim Verhindern. Egal, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten sind im Prinzip genau die, die ein Betriebssystem oder jedes andere System, was mit solchen Sperren arbeitet, auch hat. Ja, also Locking im Filesystem, wenn mehrere Prozesse auf Dateien zugreifen und die Dateien werden dann gesperrt, dann haben wir genau dasselbe Problem auch. Und die Lösungen sind auch genau die gleichen. Entweder von vornherein verhindern oder erkennen und dann auflösen. Deswegen stehen die jetzt auf den folgenden Folien auch gar nicht im Detail aufgelistet. Diese Möglichkeiten kann man überall in jedem Datenbank-Lehrbuch oder auch im Betriebssystem-Lehrbuch nachlesen, wie sowas funktionieren kann. Okay, wir merken uns einfach nur, hätten wir oder würden wir alle Transaktionen zwingen, alle Sperren auf einmal zu Beginn anzufordern, dann hätten wir dieses Problem nicht, weil dann nicht eine Transaktion oder mehrere da sein können, die eine Sperre bereits halten und eine andere jetzt anfordern. Ja, und das ist ja zwingend notwendige Voraussetzung dafür, dass so ein Deadlock entstehen kann. Wenn ich alles auf einmal anfordere, dann kriege ich entweder alles auf einmal und muss nicht warten oder ich muss auf alles warten und dann halte ich noch nichts und andere können arbeiten. Okay, Cascading Rollback, kommen wir einen kleinen Augenblick später drauf zurück, war ich eben zu früh mit meiner Versprechung. Hier kommt noch ein anderes Phänomen, das sogenannte Phantomproblem. Das klingt irgendwie ein bisschen sonderbar, so wie Phantomschmerzen. So ähnlich ist das hier auch. Also Phantomschmerzen sind ja Schmerzen, zum Beispiel wenn Leute irgendwie amputierte Gliedmaßen haben, dann tun die immer noch weh manchmal, weil halt die Nerven immer noch da sind und dem Gehirn signalisieren, in dem schon längst amputierten Bein von irgendeinem Piraten, da tut es immer noch weh, ja, weil der Nerv halt gereizt wird. So ähnlich ist es hier auch, nur ein bisschen anders natürlich. Es geht darum, dass wir Concurrency Control mit Hilfe von Sperren lösen wollen. Also bevor wir auf Objekte zugreifen, sperren wir die und dann überprüfen wir Kompatibilität von Sperren und dann ist Serialisierbarkeit garantiert. Mit Ausnahme von diesem Phantomproblem. Und das hier ist, wenn Sie so wollen, ein vielleicht nicht besonders überzeugendes, dafür aber sehr kleines Beispiel, wo dieses Phantomproblem auftreten kann. Worum geht es da? Wir betrachten zwei Relationen. Die eine, T1, ist eine reine Lesetransaktion. Die liest den Inhalt einer kompletten Tabelle. Die macht also ein Select Stern vom R. Und das macht sie, weil sie ein bisschen vergesslich ist, oder aus welchem Grund auch immer, nicht nur einmal, sondern zweimal hintereinander. In der Zwischenzeit, dazwischen, wir sehen es hier, läuft eine zweite schreibende Transaktion, die fügt meinetwegen ein einzelnes Tupel in diese Tabelle neu ein. Ja, macht also ein Insert, irgendeine neue Zeile in diese Tabelle R. Fängt hier an und ist da zu Ende. Und wie arbeiten Sperren jetzt? In dem Moment, wo diese erste Transaktion jeden Datensatz, jede Zeile aus dieser Tabelle R liest, stellen wir uns vor, dass entweder die ganze Tabelle, na, die vielleicht nicht, sagen wir lieber jede einzelne Zeile dieser Tabelle oder alle Diskblöcke, die Daten dieser Tabelle enthalten, gesperrt werden mit einer Lesesperre. Ja? Und zwar natürlich immer, bevor auf die entsprechenden Objekte zugegriffen wird. Die Sperren werden auch noch nicht freigegeben, weil hier wird ja nochmal gelesen. Die Sperren sind immer noch da, wir können weiterlesen und dann irgendwann diese Transaktion beenden. Kein Problem. Die zweite Transaktion will einen neuen Datensatz in diese Tabelle einfügen. Wie funktioniert das? Wie stellen wir uns das vor? Naja, die Systemkomponente, die dieses Insert ausführt im Auftrag der zweiten Transaktion, wird irgendwann den Disk Space Manager des Datenbanksystems fragen, wo ist denn Platz für einen neuen Datensatz für diese Tabelle? In irgendeinem Diskblock, der vielleicht schon Zeilen dieser Tabelle enthält oder in einem neuen, bislang leeren, ungenutzten Diskblock. Mindestens im zweiten Fall, da haben wir uns das schneller erklärt, die Freispeicherverwaltung stellt also dieser Insert-Komponente einen neuen leeren Diskblock zur Verfügung, dann sperrt das Transaktionssystem diesen neuen Diskblock im Auftrag dieser Transaktion 2. Kein Problem, weil bislang sind da ja keine Daten drauf, kann exklusiv gesperrt werden. Der Datensatz wird eingefügt in die Datenbank, der Diskblock wird zurückgeschrieben, die Transaktion wird beendet. Natürlich wird vorher irgendwo eingetragen, dass dieser Diskblock jetzt auch zur Relation R gehört. Und das bedeutet, wenn dieser Scan-Relation R, das zum zweiten Mal ausgeführt wird im Auftrag der ersten Transaktion, wird insbesondere auch dieser neue Diskblock gelesen mit dem neuen Datensatz. Und das ist das Phantomproblem. Warum? Naja, weil die Transaktion 1 jetzt bei ihrem ersten Lesezugriff von mir aus sieht, die Uni Konstanz hat aktuell 11.500 Studenten. Und dann liest sie dieselbe Studententabelle nochmal und stellt fest, hupla, jetzt sagt das Datenbanksystem, die Uni Konstanz hat 11.501 Studenten. Das kann ja nicht sein. Die Datenbank spinnt. Ja, und jetzt kommt diese Illusion, logischer Einbenutzerbetrieb. Solange diese Transaktion aktiv ist, muss ihre Interpretation der Datenbank mit der Vorstellung kompatibel sein, ich laufe ganz alleine auf der Datenbank. Na, ich habe diese Tabelle nicht verändert, die typische Ausrede, ich habe nichts gemacht und trotzdem lese ich zweimal den Inhalt der Tabelle und es kommen zweimal unterschiedliche Ergebnisse raus. Ja, das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel, das kann man noch ausschmücken in verschiedener Art und Weise. Es geht jedenfalls darum, dass beide Transaktionsprogramme konkrete, zu irgendeinem Zeitpunkt vorhandene Objekte übersperren, vor parallelen Zugriffen schützen. Und das bedeutet, Objekte, die nicht da sind, können auch nicht geschützt werden. Also diese Transaktion hier, die sagt eben dem Datenbanksystem nicht, ich will die Tabelle lesen, sondern die sagt dem Datenbanksystem, ich habe diese 11.500 Studierenden-Datensätze gelesen und jeden einzelnen davon mit einer Lesesperre geschützt oder alle Diskblöcke, auf denen die drauf standen, wie auch immer. Ja, und den 11.500 ersten, den es zu dem Zeitpunkt da oben noch gar nicht gab, den konnte das Datenbanksystem für diese Transaktion auch nicht sperren. Ja, was nicht da ist, kann ich nicht sperren, wie beim Phantomschmerz. Ja, und jetzt wird da eben neu erzeugt, so ein Objekt, eingefügt, Transaktion beendet. Damit ist die Änderungsoperation sichtbar für andere, eben insbesondere auch für diese Transaktion. Und dann haben wir ein Problem. Das nämlich das Verhalten des Systems nicht mit diesem logischen Einbenutzerbetrieb verträglich ist, die ACID-Eigenschaften, insbesondere die A-Atomaritätseigenschaft, eben nicht erfüllt ist. Ja, würden wirklich eins nach dem anderen diese Transaktion 2 entweder vor oder nach der Transaktion 1 ausgeführt, dann hätte die Transaktion 1 eben entweder zweimal 11.500 oder zweimal 11.500 und einen Studierenden Datensatz gelesen, aber nicht einmal so und einmal so. Okay, Problem ist, glaube ich, klar geworden. Wie sieht die Lösung aus für dieses Problem? Naja, eine könnte sein, die Transaktion 1 sperrt eben doch die ganze Relation, so ein logisches Objekt, also den umfassenden Container, wenn Sie so wollen. Ja, und die zweite Transaktion versucht dann in just diesen mit einer Lesesperre belegten Container ein neues Objekt einzufügen und das ist nicht verträglich. Ja, dann reden wir aber nicht mehr über Read-Write-Sperren auf Seiten oder irgendeiner anderen Objekte-Ebene, sondern wir reden entweder über Objekte auf einer viel höheren, umfassenderen Ebene, nämlich dann wird die Relation R-Lese gesperrt und das wäre dann eine Schreibsperre auf der Relation R und die sind natürlich nicht verträglich, Problem gelöst. Zu dem Preis, alles hat seinen Preis, dass wir jetzt eine sehr eingeschränkte potenzielle Parallelität haben. Sobald irgendeiner eine Tabelle zugreift, kann niemand anders mehr, zumindest ändernd, auf diese Tabelle zugreifen. Wenn Sie das jetzt übertragen auf die Bank Buchungstransaktionen, dann kriegen wir da niemals 1000 pro Sekunde abgewickelt auf so einem System. Wenn jeder die Kontorelation sperrt, der da lesen oder schreiben will. Sondern die sollen alle bitte nur den einen Datensatz oder zumindest den einen Diskblock, der diesen Datensatz enthält, sperren und nicht gleich alles auf einmal. Also, die Lösung kann aber prinzipiell nur darin bestehen, entweder, wie eben angedeutet, solche umfassenden, umschließenden Container zu sperren. Das führt auf sogenannte hierarchische Sperrprotokolle. Die Hierarchie wäre dann zum Beispiel, ich kann die ganze Datenbank sperren oder eine einzelne Tabelle oder eben einen Datensatz, Schrägstrich, einen Diskblock, der zu dieser Tabelle gehört. Dann haben wir schon so eine Objekthierarchie. Und dann gibt es ausgefeiltere Sperrprotokolle, die nicht nur mit Lese- und Schreibsperren arbeiten, sondern auch mit solchen Markierungen, die sagen, weiter unten in dieser Hierarchie halte ich eine Lesesperre oder halte ich eine Schreibsperre, und dann ist die Kompatibilitätsmatrix ein bisschen komplizierter. Damit kann man sowas in den Griff bekommen. Also hierarchische oder auch DAG gerichtete azyklische Graphen, Sperrprotokolle ist ein Weg, mit dem Phantomproblem klarzukommen. Ein anderer, dass es eher ein theoretischer Weg ist, dass wir sagen, wir sperren nicht Objekte, konkret existierende Objekte, sondern wir sperren quasi Prädikate, die die Objekte beschreiben. Das passt prinzipiell gut zu der Idee von SQL, dass wir ja gar nicht irgendwie einzelne Datensätze uns geben lassen und die angucken oder was mit denen machen, sondern dass wir deklarativ in der Where-Klausel sagen, welche Objekte sollen denn betroffen sein? Und dann sperren wir nicht die Objekte, sondern die Prädikate. Dann sagt die eine Transaktion, ich sperre alle Tupel der Relation R, die irgendein Suchprädikat erfüllen. Ja, das ist eine Erweiterung dieses ganz einfachen Szenarios. Natürlich muss die Transaktion 1 nicht unbedingt eine komplette Relation lesen, sondern kann über eine Where-Klausel auch irgendeine Teilmenge davon lesen. Und dann wird eben in diese Teilmenge etwas eingefügt von der zweiten Transaktion. Also wir könnten dann sagen, beide Transaktionen sperren Prädikate, lesend oder schreibend, die entweder aus der Where-Klausel des Select from Where stammen, das ist dann das Prädikat, alle Tupel, die potenziell dieses Prädikat erfüllen, sowohl die, die tatsächlich in der Datenbank vorhanden sind, als auch solche, die zurzeit gerade nicht vorhanden sind, sind über dieses Prädikat geschützt für den Lesezugriff der einen Transaktion. Und analog müsste die zweite Transaktion, die einen konkreten neuen Datensatz in diese Tabelle einfügen will, ebenfalls ein Prädikat exklusiv sperren, und dieses Prädikat würde so aussehen, naja, Attribut 1 hat diesen Wert und Attribut 2 hat jenen Wert und Attribut 3 hat den anderen Wert und so weiter. Also ein Prädikat, was genau diesen einen neu einzufügenden Datensatz beschreibt. Ja, und dann müssten wir prüfen, sind die beiden Prädikate verträglich? Also kann es potenziell ein Tupel geben, was sowohl das eine wie auch das andere Prädikat erfüllt? Ja, das ist Erfüllbarkeit von Prädikaten automatisch zu überprüfen. Und da sagen uns die Theoretiker aus der Informatik oder auch die Logiker aus der Mathematik, das geht ja im Allgemeinen gar nicht. Gegeben zwei Prädikate, sind die überschneidungsfrei, ja oder nein? Also kann ich beide gleichzeitig erfüllen? Das kann ich im Allgemeinen überhaupt nicht entscheiden automatisch. Ja, das ist wieder eins von diesen Problemen, was man gar nicht lösen kann, so ein nicht entscheidbares Problem. Jetzt könnte man sagen, naja gut, dann schränken wir eben die Klasse der Prädikate, die wir benutzen für diese Prädikatsperren, so ein, dass man diese eingeschränkte Klasse von Prädikaten prüfen kann. Dann muss man aber sehr, sehr stark einschränken. Das ist in diesem Sinne nicht praktikabel. Das ist zwar eine nette theoretische Möglichkeit mit diesen Prädikatsperren, aber praktisch und auch schon auch aus diesen theoretischen Überlegungen mit der Unentscheidbarkeit nicht wirklich einsatzfähig. Okay, also das war das Phantomproblem. Ja, hängt essentiell daran, dass wir vorhandene Objekte sperren und deswegen neu hinzugefügte oder auch in ihrem Wert veränderte Datensätze, die vorher das Prädikat nicht erfüllt haben, hinterher irgendein Prädikat aber erfüllen, da tritt genau das gleiche Problem auf. Das liegt eben daran. Lösung 1, Prädikat sperren, aber nicht wirklich praktikabel. Lösung 2, hierarchische oder DAG, Sperrprotokolle, praktikabel, machen auch die meisten Systeme wirklich so. Also DAG sperren wurden schon in diesem System A Prototyp von IBM damals erste mehr oder weniger praktikable Implementierung von relationalen Datenbanksystemen, wurde da entwickelt, hierarchische Sperren, dann Erweiterungen zu DAG-Sperren, und so machen das heute fast alle Systeme, jedenfalls diejenigen, die Sperren zur Concurrency Control verwenden. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass es da eine Tonne anderer Möglichkeiten gibt, aber Sperren sind die mit Abstand am weitesten verbreitete. Okay, ganz kurz noch, wie sieht das in SQL aus? Hatte ich schon mal gesagt, so ein Begin of Transaction Statement gibt es überhaupt nicht in SQL. Ein erstes SQL Statement, Select, Update, Insert, whatever, auch ein Create Table oder Create View oder irgend sowas, startet eine neue Transaktion, wenn aktuell noch keine aktiv war. Und eine Transaktion wird explizit beendet. Das geht nur explizit mit so einem Commit Work Statement oder kann auch explizit abgebrochen werden, freiwillig sozusagen durch das Transaktionsprogramm mit diesem Rollback Work Statement. Ja, das war ja Teil dieser Atomarität, ganz oder gar nicht. Commit Work heißt ganz, Rollback Work heißt gar nicht. Also keine Änderungen, die dieses Transaktionsprogramm an der Datenbank vorgenommen hat, egal wie viele Update, Inserts, Deletes das Programm die Transaktion ausgeführt hat. Mit Rollback Work kann ich sagen, April, April, vergiss alles und stell den Zustand wieder her, so wie er aussah, bevor dieses Transaktionsprogramm gestartet wurde. Also, das Ende einer Transaktion sieht man in einem SQL-Programm, den Start, den Anfang sieht man nicht. Es gibt die Möglichkeit, dem Datenbanksystem zu sagen, das ist ein Transaktionsprogramm, das will nur lesen. Das heißt, je nach System nicht zwingend, dass es auch tatsächlich nur lesen darf, könnte so sein. Vielleicht ist es nur ein freundlicher Hinweis an die Transaktionsverwaltung, ich will nur lesen. Wenn ich dann irgendwann doch schreibe, naja, dann muss ich damit leben, dass ich vielleicht länger warten muss oder sowas. Oder ich kann dem System sagen, ich will auch schreiben. Nur schreiben, das wird typischerweise nicht, jedenfalls hier nicht, kann man dem System nicht sagen, weil typischerweise liest man ja, bevor man schreibt. Eine Stelle, an der man die Transaktionsverwaltung in einem SQL-Programm beeinflussen kann, sind diese sogenannten Isolation Levels. Die wurden mit der 1992er Version des SQL-Standards eingeführt. Im Lehrbuch gibt es Serialisierbarkeit. Punkt. Transaktionsverwaltung, Concurrency Control, heißt Serialisierbarkeit. Und da hatte ich schon angedeutet, kann man verschiedene konkrete Begriffe unterscheiden. Wir haben uns mit Konfliktserialisierbarkeit beschäftigt. In der Praxis haben schon immer viele Leute gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut mit dieser Serialisierbarkeit. Und dass wir genau wissen, der Effekt einer Transaktion ist immer derselbe, als wäre sie ganz alleine auf der Datenbank gelaufen. Alleine dieses Warten auf die Sperrfreigabe und so, das dauert uns zu lang. Wir brauchen einen höheren Durchsatz. Und uns ist es egal, wenn da zum Beispiel Daten gelesen werden von irgendwelchen Transaktionen, die von der Transaktion, die sie gerade verändert, in die Datenbank eingefügt oder sonst wie verändert hat, noch gar nicht freigegeben sind. Ja, also eben nicht atomar. Ich kann mitten in eine andere Transaktion sozusagen hineinschauen, indem ich da veränderte Datensätze lese, obwohl die Transaktion, die den Datensatz verändert hat, noch gar nicht erfolgreich beendet wurde. Und es also jederzeit sein könnte, dass diese Transaktion abgebrochen wird und dann gab es den Zustand, den ich gelesen habe, überhaupt nie. Ja, je nach Anwendungslogik kann es sein, dass die Anwender sagen, ist mir egal. Ja, meine Transaktion macht eh nur so eine Pi mal Daumen-Analyse. Wie viel Geld habe ich unten im Tresor in der Bank liegen? Ja, und auf ein paar tausend Euro mehr oder weniger kommt es mir nicht an. Ich will nur die Hausnummer wissen. Also wenn irgendwelche Überweisungstransaktionen, Einzahlungen, Auszahlungen noch nicht wirklich committed sind, egal, ich will trotzdem den Kontostand lesen. Und das ist gar nicht schlimm. Ja, weil es nicht darauf ankommt, die genaue Bilanzsumme über alle Konten zu lesen, sondern ich will nur so eine Hausnummer haben. Und dann könnte ich dem System sagen wollen, ich will sogar noch nicht freigegebene, noch nicht committete, geänderte Daten lesen. Ja, das öffnet natürlich allen Problemen Tür und Tor, angefangen beim Dirty Read. Ja, das ist ja ein Dirty Read, den ich dann durchfahre. Diese Daten werden ja ändern ja ihren Zustand von schmutzig zu sauber in dem Moment, wo die ändernde Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird. Inconsistent Read, non-repeatable Read und so, all diese Probleme können da auftauchen. Oder wir können sagen, nein, ich will nur freigegebene Daten lesen. Ob ich aber jetzt, wenn ich zweimal dieselben Daten lese, auch zweimal den gleichen Wert lese oder einmal so wie von der Transaktion 1, die parallel läuft, freigegeben wurde und beim zweiten Zugriff lese ich den Zustand, wie er von einer anderen parallel laufenden Änderungstransaktion 2 freigegeben wurde, ist mir egal. Wieder könnte das Argument so die Pi mal Daumen Summe sein und dann können eben inconsistent Reads immer noch auftreten, auch wenn Dirty Reads verhindert werden. Oder schließlich, nein, ich will in voller Schönheit Serialisierbarkeit haben. Das war eine Forderung aus der Praxis von vielen Anwendungen. Serialisierbarkeit ist uns zu teuer im Sinne von, es verhindert einfach einiges an parallel laufenden Transaktionen wegen dieses Korrektheitskriteriums, was ein hoher Wert an sich ist, aber für den Durchsatz eben manchmal hinderlich. Ja, und SQL erlaubt eben mit diesen sogenannten Isolation Levels, die man setzen kann, eben da Abstriche zu machen. Okay. So, einen Merkposten haben wir noch im Hinterkopf, das mit den Cascading Rollbacks. Da kommen wir jetzt im Kontext Recovery-Maßnahmen drauf zurück. Also wir haben jetzt mit der Concurrency Control den ersten Teil der Implementierung dieses Transaktionskonzepts erledigt. Concurrency Control kümmert sich um das A von ACID im Wesentlichen, nämlich Atomarität. Das heißt, Transaktionen müssen isoliert voneinander laufen, also das I auch, ja? Isolation. Recovery-Maßnahmen, da geht es um Fehlertoleranz, um Fehlerbehebung, kümmert sich auch um das A, ganz oder gar nicht, kümmert sich um das D, Durability. Wenn die Transaktion erfolgreich zum Ende gekommen ist und hinterher fällt der Strom aus, dann müssen die Änderungen trotzdem den Wiederanlauf nach dem Stromausfall überleben und so weiter. Also die Recovery-Komponente eines Datenbanksystems kümmert sich um Fehlerbehandlung in verschiedenen Fehlersituationen. Die Fehlersituationen sind hier unten dargestellt, die können eine einzelne Transaktion betreffen. Zum Beispiel hatten wir gerade eben, eine Transaktion ist mit anderen in einen Deadlock verklemmt. Ja, und die Deadlock Resolution, die Komponente, die das irgendwann feststellt, hoppla, da gibt es einen Deadlock, die hat gar keine andere Wahl, als mindestens eine der Transaktionen, die da in so einem Zyklus involviert sind, abzuschießen, habe ich vorher gesagt. Also zu beenden, gewaltsam zu beenden. Und was heißt das? Naja, sie führt diesen Rollback für die Transaktion durch. Sie setzt alle Änderungen, die diese Transaktion gemacht hat, wieder zurück, versetzt alle veränderten Objekte in den Zustand vor Durchführung dieser Änderungen, gibt dann alle Sperren frei und beendet die Transaktion. Und wenn es gut läuft, dann startet sie die Transaktion sogar automatisch wieder neu. Wenn das eine interaktiv gestartete Transaktion war, dann geht das vielleicht nicht unbedingt, dann muss es der Benutzer zu Fuß machen. Also das ist die Transaktionsrecovery, eine einzelne Transaktion ist betroffen, aus welchem Grund auch immer. Ja, kann auch freiwillig sein, weil sie Rollback Work aufruft aktiv. Zweite Sorte von Fehlern, die behandelt werden, sind Systemcrashes. Also das dämliche Windows unten drunter ist wieder abgestürzt und reißt die Datenbank mit in den Abgrund. Kann ja nur bei Windows passieren, alle anderen Systeme stürzen ja nicht ab. Oder ganz, ganz selten, das Datenbanksystem selber stürzt ab. Ja, das ist natürlich fast fehlerfrei und stürzt so gut wie nie ab. Ich bin halt Datenbanker, der Marcel Waldvogel als Betriebssystemmensch würde das sicherlich ein bisschen anders darstellen. Egal, Sie wissen, was ich meine. Oder Strom fällt aus, irgendwie solche Sachen. Ne? Und die USV-Batterien laufen leer, bevor der Strom wieder kommt. Und all solche Dinge sind damit gemeint. Systemcrash, das heißt, alle Transaktionen, die zu diesem Crash-Zeitpunkt aktiv waren, sind betroffen. Nicht eine einzelne, sondern ganz viele. Wie, das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Und der dritte Fehlerfall schließlich, irgendwie gehen die Inhalte von Festplatten verloren, durch kosmische Strahlung, durch Headcrash, durch Operator-Fehler, hat die Festplatte fallen lassen oder was auch immer. Ja, also es gehen permanent, persistent gespeicherte Daten gehen verloren, ganz oder in Teilen. Und die müssen auch irgendwie wiederhergestellt werden. Das nennt man dann Media Recovery. Also wir unterscheiden typischerweise Transaction Recovery, Crash Recovery und Media Recovery, je nachdem, welche Fehler da gerade aufgetreten sind. So, hier sehen wir jetzt, wie wir das gleich noch öfter sehen werden, solche schematischen Bilder wieder, alles extrem stark vereinfacht. Hier läuft jetzt die Zeit von links nach rechts, das soll also die Zeitachse sein. Und es sind mehrere Transaktionen im System aktuell oder zu jedem Zeitpunkt können mehrere Transaktionen aktiv sein. Die Zeitspanne, während der eine Transaktion aktiv ist, ist durch so einen Balken hier dargestellt. Also zu diesem Zeitpunkt wurde die Transaktion T1 gestartet und irgendwo hier hinten, da wo diese Linie zu Ende geht, da ist diese Transaktion erfolgreich beendet worden durch den Commit-Work-Aufruf. Okay. Und hier hinten zu diesem Zeitpunkt nehmen wir jetzt an, wir sind jetzt nicht Transaktionsrecovery, sondern gleich bei der Crash Recovery, die ist interessanter zu betrachten. Zu diesem Zeitpunkt stürzt also das Windows unten drunter ab und reißt das Datenbanksystem mit in den Abgrund. Eine Transaktion hat es gerade kurz vorher noch geschafft, die anderen zwei hier oben, die waren schon lange beendet. Zwei liefen aber noch zu diesem Zeitpunkt. Was passiert jetzt? Na, erstmal passiert gar nichts nach dem Systemcrash. Na, so lange, bis der Strom wieder da ist, Windows gestartet ist, Datenbanksystem gestartet ist und dann stellt das Datenbanksystem, wie auch immer, kommen wir noch darauf zurück, fest, hoppla, das ist kein normaler Start, kein Kaltstart, sagt man dann auch, sondern das ist ein Warmstart, also ein Start nach einem nicht ordnungsgemäß abgeschlossenen letzten Lauf des Datenbanksystems. Typischerweise arbeiten solche Datenbanksysteme ja 7x24, 365 Tage im Jahr. Die starten also nie neu, sondern immer nur dann, wenn es einen Crash gab oder wenn die Systeme mal wegen irgendwelcher Wartungsarbeiten runtergefahren wurden. Und wenn so ein System runtergefahren wird, dann schreibt es an irgendeinen sicheren Ort die Information, zum Zeitpunkt X bin ich ordnungsgemäß runtergefahren worden. Und wenn das System dann das nächste Mal gestartet wird, dann liest es diesen Eintrag und stellt fest, alles in Ordnung, Kaltstart, kann losgehen. Wenn es diese Information nicht findet nach dem Starten des Datenbanksystems, dann geht es davon aus, hoppla, letztes Mal, als ich lief, da bin ich nicht ordnungsgemäß beendet worden, sondern abgestürzt. Also muss ich jetzt erstmal eine Crash-Recovery durchführen. Und wie die abläuft, das soll jetzt der Hauptgegenstand der Untersuchungen sein. Wir stellen zunächst mal hier an diesem Bild einfach fest, es gibt drei Transaktionen, 1, 2, 3, die liefen, seitdem das Datenbanksystem das letzte Mal gestartet wurde. Die sind auch erfolgreich abgeschlossen worden. Die nennen wir fortan auch Gewinnertransaktionen, weil sie diesen Crash überleben müssen. Und es gibt zwei Transaktionen, T4 und T5, das sind entsprechend die Verlierertransaktionen. Die haben nämlich diesen Crash nicht überlebt, beziehungsweise die dürfen ihn nicht überleben. Ja, die haben möglicherweise, insbesondere die Transaktion 4, die war ja schon ganz lange aktiv, wenn die jetzt nicht nur gelesen hat, sondern auch Änderungen am Datenbestand vorgenommen hat, dann wurden manche dieser Änderungen, obwohl wir ein Datenbanksystempuffer haben, vielleicht schon zurück auf die Festplatte geschrieben. Und wenn das System nach dem Crash wieder gestartet wird, dann hat die Festplatte, solange sie nicht auch kaputt gegangen ist, immer noch diese durch die Transaktion 4 bereits veränderten Dateninhalt. Das darf aber nicht sein. Das ist genau Gegenstand der Crash-Recovery-Maßnahmen, die jetzt zu ergreifen sind, dass alle Änderungsoperationen von Verlierertransaktionen ungeschehen gemacht werden müssen. Und umgekehrt, die Transaktion 3, die ist hier ganz kurz vor dem Crash erst erfolgreich abgeschlossen worden. Vielleicht hat diese Transaktion ganz direkt vor ihrem Ende noch jede Menge Daten in der Datenbank verändert. Wir haben aber einen Hauptspeicherpuffer im Datenbanksystem. Vielleicht sind die meisten dieser Änderungen noch gar nicht auf die Festplatte zurückgeschrieben worden. Der Hauptspeicherpufferinhalt ist nach dem Crash und dem Wiederanlauf des Datenbanksystems aber weg. Den gibt es nicht mehr, diesen Pufferinhalt. Trotzdem müssen die veränderten Daten auf der Festplatte wiederhergestellt werden. Ja, das klingt zunächst mal wie ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht ja gar nicht. Ja, es zaubert wie so ein Kaninchen aus dem Hut die Recovery-Komponente dieser Änderungen wieder irgendwo her und schreibt sie in die Datenbank. Genau so geht es am Ende. Ja, nur, dass es nicht das Kaninchen aus dem Zylinder ist. Okay, also das ist die Aufgabe. Alle Änderungen von Verlierern müssen verschwinden, alle Änderungen von Gewinnern müssen den Crash überleben, müssen also im Zweifel wiederhergestellt werden. Deswegen unterscheidet man bei der Crash Recovery auch eine Undo-Phase, mache alle Änderungen von Verlierertransaktionen rückgängig, und eine Redo-Phase, stelle sicher, dass alle Änderungen von Gewinnern nach Abschluss der Recovery-Maßnahmen in der Datenbank reflektiert sind. Ja, und wie gesagt, die Undo-Verarbeitung ist dann genau dieselbe, als wäre nur eine einzelne Transaktion betroffen. Nur, dass wir es jetzt nicht für eine Transaktion, sondern für alle Verlierertransaktionen durchführen müssen. Und wie bei der, man sagt auch Rückwärts-Recovery, ist die Undo-Recovery, und Vorwärts-Recovery ist die Recovery für die Gewinner, also die Redo-Recovery. Bei beiden, Vorwärts- wie Rückwärts-Recovery, gibt es prinzipiell immer zwei Möglichkeiten, wie man die implementieren kann oder wie man sicherstellen kann, dass sie überhaupt implementierbar ist. Schauen wir uns zunächst die, hier steht jetzt nur noch mal die Unterscheidung zwischen Transaction und Crash Recovery. Hier geht es um die Rückwärts-Recovery, also die Undo-Recovery, und die zwei prinzipiellen Möglichkeiten sind hier dargestellt. Möglichkeit 1, oder zunächst nochmal, worum geht's? Änderungen von Verlierertransaktionen müssen ungeschehen gemacht werden. Das kann ich auf zwei Arten sicherstellen. Entweder Möglichkeit 1, ich lasse Transaktionen überhaupt nicht in die Datenbank schreiben, bevor sie ihr positives Ende erreicht haben. Ja, aber natürlich führen die irgendwelche Insert, Update, Deletes durch und Create Tables und was weiß ich was noch alles. Das muss ich ja irgendwie verarbeiten. Das kann man so implementieren, dass das Datenbanksystem sagt, naja, hier gibt es die Datenbank, auf die kann eine Transaktion, während sie läuft, lesend zugreifen. Sorry. Und wenn sie Änderungen am Datenbestand vornimmt, dann mache ich das in einer privaten transaktionslokalen Kopie. Das nennt sich in der Literatur auch oft Shadow Memory oder Schattenspeicher. Alle Änderungen von laufenden Transaktionen werden gar nicht in die Originaldatenbank zurückgeschrieben, sondern in irgendeinen separaten Speicherbereich, auf den nur diese Transaktion Zugriff hat. Das merkt die gar nicht, die Transaktion. Wenn die geänderte Daten wieder lesen will, dann liest sie die halt aus diesem Shadow Memory. Und erst wenn die Transaktion fertig ist, wenn sie ihr Commit Work aufruft, dann werden die veränderten Daten aus diesem Schattenspeicher in die Originaldatenbank zurückgeschrieben. Das hat den großen Vorteil, wann immer so eine Transaktion abgebrochen werden muss, dann vergesse ich einfach dieses Shadow Memory und die Datenbank ist wieder sauber. Also Undo Recovery für Verlierertransaktionen oder für eine einzelne abzubrechende Transaktion ist ganz einfach, wenn ich Schattenspeicher verwende. Ich lösche einfach diesen Schattenspeicher oder vergesse, dass ich den für diese Transaktion hatte, und fertig ist es. Das ist also ein großer Vorteil. Aber wie immer, auch hier, there's no free lunch. Es gibt einen Preis, den man dafür zahlen muss, und der Preis heißt, beim Ende der Transaktion müssen jetzt auf einmal alle Änderungen, die diese Transaktion durchgeführt hat, im Verlauf ihrer potenziell sehr langen Lebensdauer, auf einmal alles zurück in die Datenbank geschrieben werden. Aus diesem Schattenspeicher in die Originaldatenbank. Und wenn die Transaktion viele Updates durchgeführt hat, dann müssen eben viele Änderungszugriffe, schreibende Zugriffe auf die Originaldatenbank durchgeführt werden. Und das bedeutet, zwischen dem Aufruf Commit Work, den das Transaktionsprogramm ans Datenbanksystem gibt, dann merkt das Datenbanksystem ja überhaupt erst jetzt diese Transaktion fertig, beziehungsweise jetzt will sie fertig werden. dann muss das System hergehen und all diese Daten von dem Schattenspeicher in die Originaldatenbank zurückkopieren, die veränderten. Und erst dann kann dieses Commit-Work wirklich bestätigt werden, der Transaktion. Die wartet also ziemlich lange auf ihr Commit-Work. Ja, nur damit sie in dem Fall, wo sie abgebrochen werden muss, das ganz schnell geht. Dann werden sie alle als Programmierer von Transaktionsprogrammen sagen, naja, lieber warte ich ein bisschen länger, wenn es schief geht, aber wenn es alles glatt läuft, was ja hoffentlich der Regelfall sein sollte, dann muss ich nicht lange warten. Ja, also das ist jedenfalls der Trade-off. Nennt sich hier Avoid Dirty Writes. Dirty Writes, also Zurückschreiben von veränderten Daten vor End of Transaction. Und die zweite Lösung besteht darin, dass wir sagen, okay, wir erlauben das halt, dass Transaktionsprogramme auch bevor sie endgültig fertig sind, veränderte Daten in die Originaldatenbank zurückschreiben. Dann muss ich aber dafür sorgen, dass ich diese Änderungen rückgängig machen kann, falls das Transaktionsprogramm abgebrochen wird. Ich muss also, und das machen wir durch irgendwelche Undo-Einträge in der Protokolldatei, in dem Log-File. Wir werden gleich sehen, es gibt jede Menge Einträge, die in so einer Protokolldatei geschrieben werden müssen durch den Recovery-Manager. Und dann müssen eben insbesondere auch solche Undo-Log-Einträge geschrieben werden. Für jedes geänderte Datenelement einer noch laufenden Transaktion, das verändert in die Datenbank zurückgeschrieben wird, muss vorher, bevor diese Änderung in die Datenbank geschrieben werden kann, ein entsprechender Undo-Log-Eintrag gemacht werden. Warum vorher? Naja, weil genau nach dem Schreiben zurück in die Originaldatenbank das System ja abstürzen könnte. Ja, und wenn ich dann erst hinterher diesen Log-Eintrag schreiben wollte, dann habe ich halt geloost. Wenn das System abgestürzt ist, dann habe ich zwar die Veränderung in der Datenbank vorgenommen, weiß aber nicht mehr, wie ich sie zurücknehmen soll. Und ich muss sogar, das steht auf der nächsten Folie, genau, ich muss sogar synchron schreiben in die Log-Datei. Also schreiben, Disk.io wird normalerweise vom Datenbanksystem ja immer asynchron ausgeführt werden, aus Performance-Überlegungen. Asynchrones I.O. heißt, ich sage dem I.O.-System, lies oder schreib diesen Block von der Platte an oder von dieser Stelle im Hauptspeicherpuffer und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist, weil I.O. dauert lange, während CPU-Zyklen viel, viel schneller sind als diese I.O.s. I.O.s dauern Größenordnung 1 bis knapp 2-stellige Millisekunden und CPU-Instruktionen dauern Nanosekunden, 6 Größenordnungen zwischendrin. Ich kann also 1 Million Rechenoperationen ausführen, bevor ein einzelner I.O. Abgewickelt ist. Und natürlich will die CPU nicht warten darauf, dass diese langsamen I.O.s ausgeführt sind. Deswegen stoße ich den Auftrag an, der läuft dann irgendwie im Hintergrund im System und ich werde informiert, wenn er abgeschlossen ist. Und auf diesen Abschluss muss ich warten hier, das ist die Aussage auf dieser Folie. Das nennt sich in der Literatur Wall-Prinzip oder Write-Ahead-Log-Prinzip. Und was sagt das? Wenn ich geänderte Daten in die Originaldatenbank zurückschreibe, dann muss ich, bevor ich dieses Zurückschreiben in die Datenbank überhaupt nur anstoße, asynchron I.O., den I.O. für die Protokolldatei von dieser Undo-Information abwarten. Ich kann den auch asynchron starten, aber ich darf dann nicht sofort asynchron auch den I.O. in die Originaldatenbank starten, sondern ich muss auf die Beendigung dieses Log-I.O.s abwarten, bevor ich den I.O. auf die Originaldatenbank starten darf. Ja, damit ich unter allen Umständen, egal wo das System gerade abstürzt, diese Änderung zurücknehmen kann. Okay, also das ist dieses Wall-Prinzip. Write-Ahead-Log. Stand hier noch was drauf? Nee. Ja, vielleicht so viel noch. Wenn jetzt tatsächlich die Transaktion abstürzt, die einzelne Transaktion oder das ganze System und so eine Transaktion zurückgesetzt werden muss, naja, dann lese ich halt dieses Before-Image oder diese Undo-Information aus der Protokolldatei und verwende sie, um die Änderungen, die die Transaktion an den Datenbankobjekten durchführen wollte, wieder zurückzunehmen. Wie sieht also so ein Undo-Log-Satz aus? Naja, nehmen wir an, da wurde mein Gehalt erhöht in der Datenbank und dann kann die Log-Datei oder der Eintrag in der Log-Datei zum Beispiel so aussehen, da steht der Wert vor der Gehaltserhöhung drin, in diesem einen Datensatz. Ja, und dann schreibt die Transaktion das neue, hoffentlich höhere Gehalt in die Datenbank und wenn diese Transaktion abgebrochen werden muss, dann liest halt der Recovery Manager aus der Log-Datei diesen Undo-Datensatz und stellt fest, aha, das alte Gehalt war so und so, das schreibe ich jetzt wieder in die Datenbank zurück. Okay, also der Wert des veränderten Objekts vor der Änderung. Und das kann sein ein einzelner Attributwert, das kann eine komplette Kopie eines Datensatzes sein oder sogar, und auch das findet typischerweise in den meisten Systemen auf dieser Blockebene statt, dann ist es ein komplettes Block-Image, also ein Diskblock vor der Änderung. Der komplette Inhalt eines Diskblocks. Jetzt könnten Sie sagen, naja, wenn da ein Gehaltswert von, keine Ahnung, 4 oder 8 Byte verändert wurde und dafür schreiben wir 16K Diskblöcke in die Logdatei, das ist ja Verschwendung, könnte man doch komprimieren und nur das Delta speichern. Ja, gibt's alles, führt uns jetzt viel zu weit. Wir stellen uns vor, genau wie wir uns bei der Concurrency Control vorgestellt haben, das sind Lese- und Schreibsperren auf Diskblock-Ebene, so stellen wir uns hier vor, Before Images und wir werden dann gleich auch noch After Images sehen. Das sind Abbilder von ganzen Diskblöcken. Vor- und nach Änderungsoperationen, die werden in die Protokolldatei geschrieben. Naja, und wenn eine Transaktion abgebrochen wird, dann lese ich einfach diesen Diskblock, das Before-Image aus der Log-Datei und bügele es über die Datenbank den entsprechenden Diskblock drüber und fertig. Ganz einfach. Okay, kommen wir jetzt endlich zu den Cascading Rollbacks. Ja, genau. So, jetzt kann ich endlich dieses Versprechen einlösen. Also, jetzt kommen wir nochmal zu dem Problem von Dirty Reads zurück in diesem Zusammenhang. Wir stellen uns das jetzt hier mit dieser Systematik so dar, dass wir sagen, wir betrachten zwei Transaktionen, TI und TJ. TI schreibt zu diesem Zeitpunkt hier vorne irgendeinen geänderten Zustand vom Datenbankobjekt O oder von mir aus von dem Diskblock O in die Datenbank zurück. Irgendwann später kommt eine andere Transaktion TJ und liest diesen veränderten Zustand. Das ist ein Dirty Read, wenn zu diesem Zeitpunkt die Transaktion I, wie hier angedeutet, noch aktiv ist. Dann ist ein Dirty Read. Also dann wurden schmutzige Daten gelesen in dem Sinne, dass ein veränderter Datenzustand gelesen wurde, von dem man noch gar nicht sicher sein kann, ob er irgendwann in der Zukunft rückblickend je existiert hat. Sollte diese Transaktion I irgendwann später, zum Beispiel hier, aus welchem Grund auch immer abgebrochen werden, dann werden ihre ganzen Änderungen ja rückgängig gemacht, nach den Möglichkeiten, die wir gerade eben skizziert haben. Und diesen Zustand hat es nie gegeben, aber die Transaktion J hat ihn gesehen. Das geht nicht. Ja, das ist ein Widerspruch, den man irgendwie auflösen muss. Und darum geht es hier. Den kann man nur auf genau zwei Arten auflösen. Entweder wir verhindern solche Dirty Reads, Lösung kennen wir schon, wir behalten die Schreibsperren bis zum Ende der Transaktion. Transaktion I gibt diese Schreibsperre auf dem Objekt O gar nicht frei, sondern hält die und dann kann zu diesem Zeitpunkt die Transaktion J auch nicht lesen. Dann sind Dirty Reads verhindert. Oder wir lassen sie zu, dann brauchen wir irgendeine schlaue Art von Buchführung, die genau das feststellt. Die Transaktion J hat ein Datenelement, einen Zustand vom Objekt O gelesen, den es nur dann gibt, wenn die Transaktion I erfolgreich zum Ende kommt. Sollte die je abgebrochen werden, dann darf auch die Transaktion J nicht erfolgreich zum Ende kommen, sondern muss auch abgebrochen werden. Und deswegen, genau deswegen, sprechen wir dann vom Cascading Rollback. Der ist hier jetzt nochmal dargestellt. Ja, also jetzt ist die Transaktion 3, die diesen Dirty Write durchführt, also die schreibt irgendeinen Zustand vom Objekt X Und die läuft und läuft und läuft, diese Transaktion 3. Ja, und es gibt zwei andere Transaktionen, 1 und 2, die lesen zu irgendeinem späteren Zeitpunkt hier und da, nämlich diesen von der Transaktion 3 geschriebenen, aber noch nicht freigegebenen Zustand vom Objekt X. Das sind also beides Dirty Reads, die hier durchgeführt wurden, da von der Transaktion 1 und hier von der Transaktion 2. Ja, nach dem, was ich vorher sagte, entweder hätten wir die verhindern müssen, haben wir hier offensichtlich nicht, deswegen wurden sie durchgeführt, dann dürfen aber diese Transaktionen 1 und 2 zu diesem bzw. diesem Zeitpunkt auf keinen Fall wirklich committed werden, weil ja noch der Fall eintreten könnte, so wie hier, wenn zu diesem Zeitpunkt ein Crash passiert, dass die Transaktion 3 zurückgesetzt werden muss, dann müssen auch diese Transaktionen 1 und 2 zurückgesetzt werden. Das heißt, die dürfen zwar zu diesem Zeitpunkt ihren Commit-Work-Aufruf an das System absetzen, der wird aber nicht bearbeitet zu diesem Zeitpunkt. Die müssen warten. Der Commit dieser beiden Transaktionen 1 und 2 wird verzögert. Mindestens bis zum Commit der Transaktion 3. Und wenn der nie erreicht wird, zum Beispiel wegen dieses Systemcrashs hier, dann müssen auch die anderen beiden Transaktionen, die sind ja dann noch nicht abgeschlossen, sind also Verlierer, werden auch zurückgesetzt und damit ist es auch egal, was die da je gelesen haben aus der Datenbank. Okay? Also, das Phänomen Cascading Rollback bezeichnet genau das, weil irgendeine Transaktion, die einen Schreibzugriff durchgeführt hat, abgebrochen werden muss. Nur diese oder alle zu irgendeinem Crash-Zeitpunkt müssen andere Transaktionen, die eigentlich fertig waren oder gerne fertig geworden wären, auch abgebrochen werden. Mit diesen beiden Transaktionen ist eigentlich nichts verkehrt. Die wären gerne, und zwar schon viel früher, erfolgreich zum Ende gekommen. Die dürfen aber nicht durchgelassen werden vom System wegen dieses Problems hier. Okay. Man sagt auch, diese Situation, wenn ich jetzt das Gestrichelte wieder wegnehme, wenn ich die wirklich committen lassen würde hier und würde das den Transaktionen bestätigen, dann hätte ich jetzt ein echtes Dilemma. Ich muss diese Transaktion abbrechen, also müsste ich diese auch abbrechen, damit die Konsistenz hergestellt ist, der Dirty Read verhindert. Ich kann die aber gar nicht abbrechen, weil ich sie ja schon committed habe. Also habe ich mir selber ein Problem gemacht, nämlich genau dieses Cascading Rollback-Problem. Deswegen sagt man auch, dieser Schedule, so wie er jetzt da steht, der ist non-recoverable. Da kann ich Recovery-Maßnahmen mir ausdenken, so viel ich will. Dieses Dilemma werde ich nie auflösen. Ja, und deswegen muss ich das verhindern. Entweder indem ich Dirty Reads verhindere oder indem ich Commits verzögere von solchen Transaktionen. Okay, nichts anderes steht hier drauf. So, jetzt schauen wir uns an, wie diese Crash-Recovery tatsächlich funktioniert. Wir sehen gedanklich so ein Bild, eine Zeitachse, irgendwelche Transaktionen, die aktiv waren. Wir wissen, was haben die getan. Wir wissen, welche sind schon beendet und welche sind noch nicht beendet worden. Und wir leben in so einem Modell, wo wir sagen, die Datenbank hat einen Hauptspeicherpuffer. In dem werden eigentlich alle Lese- und Schreibzugriffe abgewickelt und hin und wieder werden Daten von der Platte in diesem Puffer gelesen oder von dem Puffer verändert auf die Platte zurückgeschrieben. Und eigentlich wollen wir das, welche Daten werden wann von der Platte in den Puffer oder vom Puffer auf die Platte bewegt, das wollen wir einzig und allein der Seitenersetzungsstrategie des Pufferverwalters überlassen. Auch das ist etwas, was nicht Datenbanksystem spezifisch ist, das ist genau dasselbe wie virtuelle Speicherverwaltung oder Dateisystempufferverwaltung im Betriebssystem und auch die gleichen Algorithmen finden da im Wesentlichen Anwendung, sowas wie LRU zum Beispiel für diese Seitenersetzungsstrategie. Okay, und wir sagen im Folgenden, der Hauptspeicherpuffer, das ist flüchtiger Speicher, Volatile Storage, sowas wie Main Memory, ja, der ist flüchtig in dem Sinne, spätestens nach dem Stromausfall ist er weg, der Inhalt. Ja, oder auch wenn der Prozess beendet wird und neu gestartet wird, dann ist der Speicherinhalt weg. Nicht flüchtiger Speicher dagegen ist sowas wie Festplatten oder auch SSDs. Ja, wenn der Strom weg ist und der Strom ist wieder da, dann ist der Inhalt immer noch da. Und dann haben wir noch eine dritte Sorte Speicher, das ist stabiler Speicher. Der ist auch nicht flüchtig, der ist sogar noch besser. Stabiler Speicher ist besser in dem Sinne, dessen Inhalt geht nie verloren, auch durch Headcrash oder sonst irgendwas nicht. Ja, also dann kann ich auch den Datenträger fallen lassen und trotzdem ist der, oder mit dem Vorschlaghammer draufschlagen und trotzdem ist der Inhalt noch da. Da wissen wir natürlich sofort, das ist eine Illusion, den gibt es gar nicht, diesen Speicher. Na, also physikalisch gibt es solchen Speicher nicht. Na, wir können das in irgendwelche Rosetta Stones einätzen und die ins All schicken, aber dann sind sie halt im All und wir können nicht mehr lesen, selbst wenn es da nicht verloren geht. Wie auch immer. Also das ist eine Illusion, stabiler Speicher. Wir tun sozusagen so, als gäbe es den und verlassen uns im Wesentlichen auf Redundanz. Ja, dann schreiben wir es halt nicht auf eine Platte, sondern auf fünf und dann müssen alle fünf kaputt gehen, bevor eine wieder restauriert ist, damit der Inhalt weg ist oder irgendwie sowas. Ja, oder sagen wir mal, das sehr traditionelle Bild, was Ihnen wahrscheinlich gar nicht mehr so eingeht wie mir, ist, nicht flüchtiger Speicher sind Festplatten und stabiler Speicher sind Magnetbandspeicher. Ja, der geht auch so gut wie nie kaputt, außer man verknüllt das Band. Ja, egal. Also jedenfalls ist das im Wesentlichen eine Illusion, die uns aber helfen soll, jetzt Algorithmen zu entwerfen, die im Wesentlichen zwischen diesen beiden Sorten von Speichern, also Hauptspeicher und Sekundärspeicher, egal ob Festplatte oder SSD, Daten hin und her transferieren und sozusagen als sicheres Backup-Medium hinten dran haben wir diese mehr oder weniger illusionären, stabilen Speicher, den wir insbesondere für diese Log-Dateien verwenden, für die Protokolldateien. Ja, natürlich stehen die heute auch auf Festplatten oder SSDs und die können genauso kaputt gehen wie die primären Festplatten. Da müssen wir halt mehr Redundanz, mehr Aufwand reinstecken, um uns besser zu schützen. 100% stabilen Speicher können wir nicht erreichen. Wir können aber hier mehr Aufwand treiben als da und deswegen dieser Illusion ein bisschen näher kommen. Also müssen wir das realistisch betrachten. Für die Algorithmen, die wir untersuchen, tun wir so, als gibt es diesen stabilen Speicher. Und wenn wir etwas in die Protokolldatei, in diese Logdatei schreiben, dann ist das ein für alle Mal da. Und wenn wir es selber nicht löschen, dann bleibt es auch immer da. Das ist die Vorstellung, auf der jetzt die folgenden Algorithmen basieren. Okay. Ja, wenn das Transaktionsprogramm abgearbeitet wird, wie gesagt, dann arbeitet es auf Daten, die im Puffer stehen. Und dazu gibt es im Wesentlichen zwei Aufrufe an dieser Pufferverwalter-Schnittstelle, nämlich einen sogenannten Pin-Page-Aufruf. Das ist sozusagen der Lesezugriff auf den Puffer. Da sage ich dem Pufferverwalter, gib mir den Diskblock so und so irgendwo in deinem Hauptspeicher zur Verfügung. Da geht also rein als Input-Parameter so eine Blocknummer P wie Page-Number. Und zurück kommt eine Memory Location, das heißt eine Adresse in meinem virtuellen Adressraum, in dem jetzt dieser Seiteninhalt, Pufferblock-Inhalt abgelegt wurde. Und für den Pufferverwalter bedeutet das, wenn diese Seite sich aktuell nicht im Hauptspeicher befindet, dann muss ich halt ein Read.io auf die Disk durchführen, um diese Platte in den Puffer zu lesen. Wenn sie sich bereits im Puffer befindet, was hoffentlich oft der Fall ist, dann gebe ich einfach die Pufferadresse direkt an den Rufer zurück. Warum heißt dieser Aufruf Pin-Page und nicht Load-Page oder Read-Page oder sonst wie? Pin wie so ein Pin, den man an die Pinwand steckt. Weil der Pufferverwalter mit der Herausgabe dieser Speicheradresse dem Rufenden auch die Garantie gibt, und solange du mir nicht sagst, diese Seite brauche ich nicht mehr, garantiere ich dir erstens, dass diese Seite im Puffer steht und zweitens, dass sie an dieser Stelle im Puffer steht. Also der Puffer kann nicht, um irgendwie Lücken aufzufüllen, jetzt Seiteninhalte hin und her bewegen im virtuellen Speicher, weil der Rufer oben drüber das nicht mitkriegen würde. Der kriegt einmal diese Speicheradresse gemeldet als Antwort auf diesen Pin-Page-Aufruf und fortan greift er einfach zu mit irgendwelchen CPU-Instruktionen auf diesen Speicherbereich. Egal, was der Pufferverwalter da sozusagen unten drunter hin und her schieben würde, der merkt das nicht oben. Ja, deswegen darf der Pufferverwalter das nicht. Deswegen heißt das Pin-Page. Und sozusagen die Freigabe erfolgt dann genau über diesen Unpin-Page-Aufruf. Damit sagt die Systemkomponente oben drüber dem Pufferverwalter, und jetzt bin ich fertig mit dieser Seite. Das heißt, erstens, jetzt darfst du die Seite von mir aus dem Puffer verdrängen und was anderes dahin laden, oder sie darfst sie auch von mir aus irgendwo anders hinschieben. P ist ein Input-Parameter, und der zweite Input-Parameter ist so ein binäres Flag, was durch dieses Fragezeichen angedeutet sein soll. Da sagt der Rufende dem Pufferverwalter, ob der Inhalt dieses Diskblocks verändert wurde oder nicht. Das ist anders als in der virtuellen Speicherverwaltung im Betriebssystem, wo das im Grunde so ähnlich funktioniert. Prozesse im Betriebssystem sagen gar nicht durch einen expliziten Aufruf der virtuellen Speicherverwaltung, ich brauche jetzt diese Seite, sondern sie greifen einfach zu. Und die Firmware, Hardware, wie auch immer, unten drunter im Betriebssystem merkt, da greift ein Prozess auf einen Teil seines virtuellen Adressraums zu. Natürlich wird geprüft, ob das zum eigenen Adressraum gehört oder nicht, sonst gibt es eine Exception. Und wenn es zum eigenen Adressraum gehört, dann stellt das System unten drunter fest, der Pufferverwalter im Betriebssystem, ist das eigentlich im Moment wirklich im realen Hauptspeicher oder ist das rausgeswappt? Und wenn ja, dann wird es halt wieder reingeladen. Hier erfolgt das durch einen expliziten Aufruf, weil der Zugriff auf diese Systeminformationen dem Datenbanksystem verwahrt bleibt. Und genauso kriegt die virtuelle Speicherverwaltung im Betriebssystem auch mit, wenn schreibende Zugriffe auf irgendwelche Hauptspeicherinhalte stattgefunden haben. Wenn also der Betriebssystem virtuelle Speicherverwalter Seitenersetzung betreibt, Paging betreibt, und Seiten verdrängt aus dem Hauptspeicher auf den Sekundärspeicher, dann weiß das System, ob die Inhalte verändert wurden oder nicht. Das Datenbanksystem muss es dem Pufferverwalter sagen, ob die Inhalte verändert wurden oder nicht. Genau dazu dient dieses Dirty Flag. Wenn ich da True übergebe, dann weiß der Datenbanksystem-Pufferverwalter, bevor ich diese Seite von dieser Adresse im Hauptspeicher verdränge, muss ich den geänderten Inhalt zurück auf die Platte schreiben. Sonst ist er ein für alle Mal weg. Okay, also so sieht sozusagen das Interface aus. Hier sehen wir nochmal das Zusammenspiel. Wie wir uns das vorstellen müssen, das spielen wir kurz durch, damit wir da das gemeinsame Verständnis haben. Sie sehen auf der linken Seite hier eine Transaktion, die jetzt meinetwegen so eine Überweisung 50 Euro vom Konto A aufs Konto B durchführt. Alles sehr stark abstrahiert hier. A soll die Seite sein, auf der dieses Konto A gespeichert ist, und B ist die Seite, auf der das Konto B gespeichert ist. Und das ist sozusagen eine Rechenoperation, die im Transaktionsprogramm stattfindet. Und PinPage, UnPinPage, das sind die Aufrufe an den Pufferverwalter. Und wir sehen hier drüben den riesengroßen Hauptspeicherpuffer mit zwei Einträgen und die riesengroße Festplatte der Datenbank, wo die aktuellen Werte für diese beiden Kontostände drinstehen. Der Puffer ist am Anfang leer oder ist irgendwas drin gespeichert, was nichts mit diesen beiden Transaktionen zu tun hat. So, jetzt wird also für diese Transaktion, die will auf das Konto A zugreifen, die Systemkomponenten stellen fest, aha, das ist auf irgendeinem Diskblock PA gespeichert, also wird das System, diese Systemkomponente, die das feststellt, dem Pufferverwalter sagen, hey du, ich brauche für meine Transaktion, die ich gerade ausführe, den Diskblock PA, das ist ja ein Return-Parameter, der zweite, diese Memory Location. Also wird der Pufferverwalter hergehen und nachgucken, ist die Seite A, PA, im Moment im Puffer, ist sie nicht, also wird ein I.O. initialisiert und von der Disk der Block, der diesen Eintrag mit dem Wert A gleich 1000 enthält, in den Puffer geladen. Die Adresse dieses Speicherblocks, dem Hauptspeicherblocks, dem Rufenden zurückgegeben. Der kann dann seine Rechenoperation durchführen. Deswegen steht hier jetzt im Hauptspeicherpuffer der veränderte Wert für diesen Kontostand A. Auf der Festplatte steht immer noch der alte. So, und jetzt zu diesem Zeitpunkt wird das Transaktionsprogramm oder die Komponente für das Transaktionsprogramm dem Pufferverwalter sagen, du, mit diesem Block PA bin ich fertig und übrigens, ich habe die Werte, die da drin stehen, verändert. Jetzt weiß der Pufferverwalter, das merkt er sich. Wann immer diese erste Pufferkachel hier, die den Datensatz mit dem Wert a gleich 950 enthält, aus dem Puffer verdrängt werden soll, muss ich zuerst den aktuellen Wert in die Datenbank zurückschreiben. Gut, dann kommt das gleiche Spiel hier für den zweiten Diskblock. Der ist auch nicht im Puffer, also lädt der Pufferverwalter diesen zweiten Block in den Puffer, da ist ja noch Platz gewesen. Dann wird diese Änderung durchgeführt und dann soll diese Änderung auch freigegeben werden. Der Diskblock PB wird nicht mehr gebraucht und auch dessen Inhalt wurde verändert. Auf der Platte steht immer noch der alte Zustand beider Datensätze. Und wie es der Teufel will, just jetzt kommt der Systemabsturz. Ja, nur zur Illustration, damit wir sehen, wo das Problem liegt. Das Problem ist nämlich, der Puffer ist weg. Und auf der Festplatte stehen die alten Werte. Wenn es ganz dumm gelaufen ist, dann wurde diese Transaktion 1 ganz kurz vor dem Crash noch committed. Und dann hat das Datenbanksystem ein Problem. Jetzt hat es eine Transaktion beendet und dem Benutzer dieser Transaktion gesagt, alles in Ordnung, ich habe die Überweisung verbucht. Dann ist aber das System abgestürzt, Pufferinhalt ist weg, System wird wieder gestartet. Auf der Festplatte stehen die alten Kontostände, das darf nicht sein. Okay, was kann man tun? Naja, wir müssen Vorsorge treiben. Und das ist jetzt der zweite Teil. Bei der Undo-Recovery haben wir eben gesagt, entweder wir verhindern, dass Änderungen von laufenden Transaktionen in die Datenbank fließen, vor End of Transaction, oder wir erlauben das und schreiben dann diese Undo-Informationen in die Protokolldatei. Bezüglich der Redo-Recovery, wenn diese Transaktion also kurz vor dem Crash noch erfolgreich zum Ende kam, ergibt sich jetzt das gleiche Bild. Auch da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, sorry, die steht hier noch nicht, die kommt später, aber dann sage ich es halt zu Ende. Möglichkeit 1, wenn ein Transaktionsprogramm Commit Work aufruft, dann sorgt das Datenbanksystem dafür, und zwar bevor dieser Commit der Transaktion bestätigt wird, dass alle Änderungen dieser Transaktion jetzt, spätestens jetzt, wirklich in der Datenbank landen. Dann wird also der Pufferinhalt von geänderten Diskblöcken zurück auf die Platte geschrieben. Der Preis, den wir dafür zahlen, jetzt haben wir beim Ende der Transaktion Schreibzugriffe in die Datenbank. Die dauern. Also dauert die Commit-Verarbeitung. Möglichkeit 2, wir verzichten darauf und sagen, naja, wird schon alles gut gehen, wir haben die Daten ja im Puffer, wir beenden diese Transaktion. Aber ganz ohne Vorkehrung geht es nicht, weil wir ja hier gerade gesehen haben, wenn unmittelbar nach diesem Commit der Crash passiert, dann hätten wir ja ein Problem. Wir wollen aber diese veränderten Datenbankzustände nicht zurück in die Datenbank schreiben. Was können wir tun? Naja, so ähnlich wie bei der Undo-Recovery auch. Wir müssen dann zwar diese Veränderungen nicht zurück in die Datenbank schreiben, wir müssen sie aber in die Protokolldatei schreiben, in die Logdatei. Die Redo-Information muss in die Logdatei geschrieben werden. Und zwar wieder synchron. Man kann das asynchron anstoßen, wir müssen aber auf die Beendigung dieser Log-IOs warten. Und erst wenn die erfolgreich beendet sind, wenn also diese veränderten Werte wenigstens in der Protokolldatei, in dieser Logdatei stehen, sie müssen nicht unbedingt in der Datenbank stehen, dann können wir die Transaktionen freigeben. Wenn jetzt der Crash passiert, dann hat zwar die Datenbank noch den alten Zustand, aber die Logdatei, die ja auf diesem noch besseren, stabilen Speicher steht, die ist also auf keinen Fall weg, die haben wir ja noch und dann können wir die neuen Zustände wieder rekonstruieren. Was ist der Vorteil? Wir machen ein Disk-IO, Logdatei steht genauso auf Disk wie die Datenbank. Wir machen ein Disk-IO für die Logdatei, Redo-Informationen einerseits. Wir machen Disk-IO für die Datenbankdatei andererseits. Was soll jetzt der Vorteil sein? Es gibt zwei gute Argumente dafür. Das eine Argument lautet, den IO in die Logdatei brauchen wir sowieso. Den brauchen wir nicht zwingend für die Crash-Recovery. Wenn wir die geänderten Diskblöcke bei End of Transaction in die Datenbankdatei zurückschreiben und dann stürzt das System ab, dann haben wir ja noch die Datenbankdatei und wir haben den Endzustand aller committeden Transaktionen garantiert in der Datenbank. Das ist also dann gar kein Problem. Aber es könnte ja sein, dass bei diesem Crash auch die Disk, auf der die Datenbank steht, kaputt geht. Ja, Media Recovery. Da müssen wir uns ja auch auf jeden Fall vorschützen. Und deswegen schreiben wir diese Redo-Information sowieso in die Log-Datei. Wegen der Notwendigkeit, im schlimmsten Fall, wenn die Datenbankplatte kaputt geht, den Inhalt wieder rekonstruieren zu können. Und auch das müssen wir vor Ende der Transaktion machen. Wenn die Transaktion erstmal committed ist, ist es zu spät für irgendwelche Vorsorge. Die Vorsorge muss immer vor End of Transaction stattfinden, auch die für die Media Recovery. Das heißt, in die Log-Datei müssen wir sowieso schreiben. Warum schreiben wir dann nicht gleichzeitig auch in die Datenbank? Es sind ja hoffentlich sowieso zwei verschiedene Platten mit unterschiedlicher Busanbindung, kann man also auch parallel schreiben. Warum tun wir das nicht? Oder was ist der Vorteil, wenn wir es nicht tun? In die Log-Datei schreiben wir sequenziell. Ja, ein Log-Satz nach dem anderen. In die Datenbankdatei haben wir Random.io. Ja, diese beiden Diskblöcke, die Datensätze A und B enthalten, die sind im Puffer zwar so schön benachbart, vielleicht auch nicht. In der Log-Datei sind sie auf jeden Fall benachbart, wenn wir die gleiche Transaktion committen. In der Datenbankdatei sind sie unter Umständen kreuz und quer über die Festplatte verteilt und Random-IOs dauern länger als sequenzielle IOs wegen dieser Diskarmbewegung und der Rotationswartezeit auf normalen Festplatten. Für SSDs gilt das Argument nicht mehr oder fast nicht mehr, dass sequenzielle IOs schneller sind als Random-IOs. Aber irgendwo hinten dran, SSDs werden typischerweise nur als Cache vor dem eigentlichen Plattenspeicher verwendet. Oftmals ist das zwar dem Datenbanksystem dann gar nicht mehr sichtbar, weil das sich alles irgendwo im Disk-Array abspielt. Aber sagen wir mal, das ist zumindest das traditionelle Argument. Was bleibt, ist aber, dass wir den Redo-Log-Satz wegen der Media Recoverability, wenn Sie so wollen, auf jeden Fall schreiben müssen und den zusätzlichen IO in die Datenbank vermeiden können. Es kann ja sein, die nächste Transaktion kommt und greift auf dieselben Diskblöcke zu und verändert die wieder und dann haben wir ganz viele Änderungen und irgendwann schreiben wir den Diskblock dann mal auf die Platte verändert zurück. Dann haben wir ganz viele Updates auf die Datenbank mit einem Disk-IO erledigt. Ja, aber die Redo-Log-Informationen müssen wir auf jeden Fall schreiben. Okay, also auch da gibt es diese zwei Möglichkeiten. Ja? Und wenn wir die Möglichkeit verwenden, in die Originaldatenbank zurückzuschreiben, dann haben wir eben wieder so einen IO-Peak am Ende der Transaktion, und zwar Random-IOs. Wenn wir nur die Redo-Information schreiben, dann haben wir auch einen IO-Peak, aber wenigstens nur sequenzielle IOs. Okay, so, jetzt zurück zum System Crash. Jetzt ist also das System abgestürzt und wie schon eben gesagt, wir müssen irgendwie feststellen, was sind die Gewinner und was sind die Verlierer-Transaktionen. Für die Verlierer führen wir Undo durch, für die Gewinner führen wir Redo durch. Jetzt bleibt nur noch als Frage, wie stellen wir das überhaupt fest nach einem Neustart des Systems, ob es ordnungsgemäß beendet war. Das steht da irgendwo, typischerweise in der Log-Datei. Und welche Transaktionen aktiv waren und welche in der Zwischenzeit erfolgreich beendet wurden und welche noch nicht, das steht auch in der Log-Datei. In der Log-Datei stehen Stand jetzt genau 5 Sorten von Einträgen oder Datensätze in der Log-Datei. Wir stellen uns die Log-Datei als eine endlose, also unbeschränkt große sequenzielle Datei vor, in der jeweils ein Eintrag steht, immer dann, wenn eine Transaktion gestartet wurde. In der Log-Datei steht also mit Zeitstempel ein Begin-of-Transaction-Datensatz für jede gestartete Transaktion. Die Transaktionen bekommen irgendeine eindeutige ID werden fortlaufend durchnummeriert oder so. Und wann immer eine neue gestartet wird, wird in der Log-Datei ein Begin of Transaction-Datensatz mit dieser Transaktions-ID vermerkt. Dann kommen diese Undo und Redo, also Before- und After-Image-Datensätze, die für die Vorwärts- und Rückwärts-Recovery notwendig sind. Und es kommen End-of-Transaction-Datensätze. Immer dann, wenn eine Transaktion erfolgreich committed wird, wird ein End-of-Transaction-Datensatz mit dieser Transaktions-ID in die Log-Datei geschrieben. Und als letztes gibt es auch einen Rollback-Datensatz. Immer dann, wenn eine Transaktion im Verlauf des Systems Lebenszeit ohne Crash, freiwillig oder wegen Deadlock oder sonst irgendwas, wegen Integritätsverletzung abgebrochen wird, dann wird ein Abort-Transaction oder Rollback-Transaction-Datensatz geschrieben. Das heißt, wenn ich, nachdem ein System erfolgreich oder nicht beendet wurde, das System wieder neu starte, dann kann ich diese Log-Datei lesen, sequenzielle Datei, gehe an den Anfang, lese sie vom Anfang bis Ende und dann habe ich alles, was ich wissen muss. Dann weiß ich, welche Transaktionen wurden je gestartet. Für alle aktiven Transaktionen habe ich diese Undo- und Redo-Informationen, zumindest für die schreibenden Transaktionen. Und ich habe die Einträge, ob eine gestartete Transaktion erfolgreich oder erfolglos beendet wurde. Und die, die gestartet, aber nie weder erfolgreich noch erfolglos beendet wurden, die liefen halt noch zu dem Zeitpunkt, als das System abgestürzt ist. Ich kann also die Log-Datei analysieren und dann entsprechend reagieren. Wie diese Reaktion aussieht, das schauen wir uns dann am Donnerstag an. Für heute sind wir durch. Vielen Dank, bis Donnerstag.